Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Wasserloch. Digitale Angriffe gefährden die Wasserversorgung der Bürger. Fehlstelle. Die Wasserwirtschaft wurde im IT-Sicherheitsgesetz vergessen. Marktmacht. Der US-Kongress nimmt die großen Tech-Konzerne ins Kreuzverhör. Und das digitale Logbuch. 9 Bit.
Die kommunalen kleinen Wasserbetreiber sind in der Regel nicht kritische Infrastrukturbetreiber, also Kritis im Sinne des BSI-Gesetzes. Insgesamt fallen da knapp unter 30 Wasserwerke drunter und müssen eben diese erweiterten Maßnahmen umsetzen. Und die restlichen mehrere tausend kommunalen Wasserwerke fallen da gar nicht drunter.
Auf diesen Missstand weist Manuel Artuk, Gründer und Sprecher der AG Kritis, hin. Die AG Kritis ist eine Arbeitsgemeinschaft, die sich mit kritischen Infrastrukturen beschäftigt. Und den Mangel, den haben sie im Referentenentwurf für die kritischen Infrastrukturen im neuen IT-Sicherheitsgesetz ausgemacht. Wie sieht es denn aus in Sachen IT-Sicherheit von Wasserwerken in Deutschland, Peter Welchering?
Ja, da muss man sehen, insbesondere die kleinen kommunalen Unternehmen der Wasserwirtschaft, die digitalisieren mit einem enormen Tempo. Und das liegt auch daran, dass die meist unter finanziellem Druck stehen. Und wer unter finanziellem Druck steht, muss Personal sparen. Wer, um das dann weiterzuführen, aber Personal sparen muss, der vernetzt, der setzt auf Fernwartung, der investiert in digitale Pumpensysteme. Und genau da bieten sich dann eben viele Angriffsmöglichkeiten. Die größeren Unternehmen der Wasserversorgung, die haben Penetrationstests durchführen lassen, Sicherheitsüberprüfungsstudien und Szenarien. Und das allerdings mit teilweise verheerenden Ergebnissen wie bei den Berliner Wasserwerken. Nicht gar so verheerend war das dann bei den Stadtwerken Ettlingen und auch die Emscher Genossenschaft im Ruhrgebiet, die hat ein Sicherheitsszenario durchführen lassen, bei dem die Abwasserentsorgung sich dann als regelrechtes Sorgenkind entpuppte. Dagegen haben sie dann auch was getan. Also bei den größeren Wasserwerken wird da jetzt nachgearbeitet. Aber diese Ergebnisse, die Sicherheitslücken, Schwachstellen, die sind eben auf kleine Wasserwerke übertragbar, denn die setzen dieselben Industriesteuerungen für ihre Pumpsysteme ein, dieselbe Software für die Fernwartung. Und bei diesen Penetrationstests, bei diesen Szenarien haben sich dann eben zahlreiche Angriffspunkte für digitale Attacken auf Wasserwerke ergeben, wurden viele Sicherheitslücken gefunden. Und an diesen Angriffspunkten, an diesen Sicherheitslücken, da muss eben ein Sicherheitsmanagement ansetzen. Das tut es aber zum großen Teil eben nicht, weil die gesetzlichen Grundlagen fehlen. Denn viele Wasserwerke sind eben nicht als kritische Infrastruktur eingestuft. Und das hat dann für die Sicherheitslage verheerende Konsequenzen. Das sollte sich mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ändern. Aber bei den bisherigen Referentenentwürfen, da sieht man noch nicht viel von diesen Änderungen.
Ja, und deshalb wurde und wird das Thema auch im Deutschen Bundestag diskutiert. Unter anderem gab es eine kleine Anfrage von Lukas Köhler und Kollegen von der FDP-Bundestagsfraktion, die die Regierung jetzt beantwortet hat. Und diese Antwort hat in dieser Woche für erhebliche Irritationen gesorgt.
Die Bundestagsdrucksache 19-20965 umfasst 9 Seiten. Und diese 9 Seiten haben es in sich. Es geht um die Sicherheit der Wasserversorgung in Deutschland und deshalb natürlich auch um digitale Angriffe auf Wasserwerke. Dazu haben Lukas Köhler und seine Kollegen von der FDP-Bundestagsfraktion 23 Fragen vorgelegt, zum Beispiel inwieweit die Wasserversorger eigentlich vor Cyberangriffen geschützt sind oder vor welchen Herausforderungen insbesondere die mittleren und kleinen kommunalen Unternehmen stehen. Mit den Antworten der Bundesregierung sind IT-Spezialisten nicht sonderlich zufrieden. Sicherheitsexperte Manuel Artuk fasst seinen Eindruck so zusammen.
Uns als AG Kritis hat die Antworten nicht zufriedengestellt. Es wird an vielen Stellen eigentlich transparent, dass die Bundesregierung keinen geordneten und strukturierten Überblick hat und Maßnahmen oder Ansätze irgendwie sehr diffus darstellt.
Die Bundesregierung verweist darauf, dass die kommunalen Wasserwerke eigentlich gar nicht in ihrer Zuständigkeit liegen. Der Föderalismus ist also mal wieder schuld. In diesem Fall daran, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser durch zahlreiche IT-Sicherheitslücken ziemlich gefährdet ist. Für den Bundestagsabgeordneten Lukas Köhler von der FDP-Fraktion ein Unding.
Ein IT-Sicherheitsgesetz muss auch darauf Rücksicht nehmen, dass eben die Subsidiarität gewahrt bleibt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dafür gesorgt wird, dass ein möglichst hoher Standard auch in der Sicherheit in Deutschland gewährleistet wird. Die Bundesregierung hat aktuell, glaube ich, noch keine wirkliche Vorstellung, in welche Richtung sie im IT-Sicherheitsgesetz in Richtung Wasser und Wasserversorgung gehen möchte.
Dass Wasserwerke in großer Zahl digitalen Angriffen bisher weitgehend schutzlos ausgeliefert sind, hat strukturelle Gründe. Doch mit denen setzt sich der Neuentwurf des IT-Sicherheitsgesetzes noch nicht einmal auseinander. Manuel Atuk.
Kleine Unternehmen haben natürlich eher tendenziell kein CERT, also Cyber Emergency Response Team oder Computer Emergency Response Team oder auch kein SOC, kein Security Operations Center. Die haben eher, wenn es hochkommt, einen IT-Leiter und vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter. Insofern sind die natürlich aus diesem Fachkräftemangel heraus betroffen und können ihre Maßnahmen natürlich nicht so geeignet und vollständig umsetzen, wie es eben große Unternehmen vornehmen können.
Die Gefahr ist so groß, dass schnell gehandelt werden muss. Denn die bisherigen Bestimmungen in der sogenannten Kritisverordnung könnten auch schon geändert werden, ohne dass auf die Verabschiedung des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 durch den Deutschen Bundestag gewartet werden muss.
Im IT-Sicherheitsgesetz sollte auf jeden Fall nachgerüstet werden. Allerdings können die Schwellenwerte für die Kritisverordnung auch unabhängig vom IT-Sicherheitsgesetz angepasst werden. Eine Verordnung kann ja unabhängig einer Gesetzeslage angepasst werden. Hier sollte man tatsächlich mal eine Risikoanalyse machen, den Bedarf feststellen und auch einen Regelschwellenwert ansetzen, der dem Bedrohungsszenario angemessen ist. Woher die 500.000 Personengrenze kommt und wie die sich berechnet oder herleitet, ist bis heute, ich würde sagen, ungeklärte Tatsache.
Dass es bisher zu keinen größeren Ausfällen in der Wasserversorgung aufgrund digitaler Attacken gekommen ist, bezeichnen viele Sicherheitsexperten als reines Glück. Dass die Bundesregierung das Problem noch immer sträflich unterschätzt, ist für diese Sachverständigen nicht nachvollziehbar. Zwar wird das Problem im Deutschen Bundestag jetzt intensiver diskutiert, doch die Bundesregierung scheint darauf nicht reagieren zu wollen. Noch nicht.
Immerhin können die Abgeordneten des Deutschen Bundestages durch die Beteiligung von Sachverständigen und auch von zivilgesellschaftlichen Gruppen in den Ausschüssen und durch Anträge zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 noch einiges erreichen. Dafür ist allerdings eine klare Bestandsaufnahme der Sicherheitslücken und der Angriffspunkte nötig. Wo liegen denn die in den Wasserwerken, Peter?
Ja, da gibt es im Wesentlichen zwei Bereiche. In der Rohwassergewinnung aus Grundwasser, Seen und Talsperren. Und dann gibt es digitale Angriffe auf die Wasseraufbereitungssysteme und die Abwasserentsorgungssysteme im Wasserwerk selber. Und hier sind unterschiedliche Schutzkonzepte erforderlich. Das macht die Sache dann auch ein bisschen schwierig, denn damit scheinen IT-Leiter von Wasserwerken oft überfordert. Da müssen entsprechende Sicherheitsteams aufgebaut werden.
Was sollte da denn Priorität haben? Warum müssen sich denn diese Sicherheitsteams in erster Linie kümmern?
In erster Linie um eine bessere Absicherung der Industriesteuerung. Denn die inzwischen digital gesteuerten Pumpen bei der Rohwasseraufbereitung auszuschalten, da braucht es dummerweise nicht so viel. Die dafür zuständigen Industriesteuerungen, die stammen nämlich noch aus einer Zeit, da hat niemand daran gedacht, dass die mal vernetzt werden könnten. Das sind aber jetzt eben auch die Steuerung für die Pumpen in der Rohwassergewinnung. Und die können über unternehmenseigene Netze inzwischen zu großen Teilen übers Internet angegriffen werden. Und hier sind erst zu einem kleineren Teil Firewalls und andere Schutzprogramme installiert. Und was wir nur in seltenen Fällen haben, das sind dann automatisierte Abwehrsysteme. Ja, und auch die installierten Firewalls, die weisen hier in vielen Fällen Konfigurationsfehler auf und sind leicht angreifbar. Die Sicherheitsberatung Alpha Strike Labs hat das ja für die Berliner Wasserwerke ziemlich genau nachgewiesen.
Und wie sieht es bei den Wasseraufbereitungssystemen im Wasserwerk selber aus?
Da gibt es den Angriffspunkt Fernwartung. Die Fernwartungssysteme, die weisen von allgemein bekannten Passwörtern bis hin zu unabgesicherten Schnittstellen zahlreiche Angriffspunkte auf. Auch im Wasserwerk sind die Industriesteuerungen natürlich ein Schwachpunkt, weil entsprechend unabgesichert. Und als weiteren Angriffspunkt gibt es hier den Übergang von den Verwaltungsnetzen in den Wasserwerken zu den Produktivnetzen. Also Phishing-Attacken beispielsweise, die laufen meistens über die Verwaltungsnetze. Und die weisen Schnittstellen zu den Produktivnetzen auf. Ja, und Angreifer können dann über diese Schnittstellen in die Produktivnetze, können also Parameter der Wasseraufbereitung, vom Chlorzusatz bis hin zu anderen Additiven oder etwa den Druck im Rohrsystem ändern und so für Störungen oder Teilausfälle bis hin zu Totalausfällen sorgen.
In der Abwasserentsorgung sollen ja die Pumpwerke große Probleme machen. Warum, Peter?
Ja, weil diese oft unabgesichert sind. Pumpwerke in der Abwasserentsorgung, das sind so häufig kleine graue Kästen am Straßenrand. Und um die aufzubrechen, da reichen Schraubenzieher. Und über die digitalen Pumpwerksteuerungen in den grauen Kästen am Straßenrand, da kann der Angreifer dann in größere Schaltsysteme eindringen und die manipulieren.
Und was kann dann passieren?
dann können beispielsweise Abwässer ungeklärt in Flüsse eingeleitet werden oder die Abwasserkanäle laufen voll, die Brühe kommt dann an den Gullys hoch. Das sind so die ganz direkten Folgen. Es gibt weitere Folgen, wenn die Angreifer etwa über die Pumpwerkschaltung in andere Schaltsysteme der Wasserwerke gelangen und dort dann eben Pumpen abstellen, Parameter wie den Druck verändern und ähnliches. Also die unabgesicherten Pumpwerke, ja, für die Sicherheitsteams sind die ein Albtraum.
Die Sicherheitsteams, die hier erforderlich sind, die gibt es ja in vielen Wasserwerken gar nicht oder noch nicht. Haben wir ein Fachkräfteproblem?
Ja, ein Fachkräfteproblem und ein Budgetproblem. Um die Sicherheitsoperationszentren aufzubauen oder so ein ZERT, da fehlt den kleinen und mittleren Wasserwerken in den Kommunen schlicht das Geld. Von den kommunalen oder regionalen Rechenzentren, an denen ihre Verwaltungsnetze dann oft hängen, wird dieser Bereich aber in der Regel auch nicht mitbetreut. Und da fehlt den Rechenzentren dann einfach die Kompetenz. Entweder bauen die Rechenzentren solche Teams einzeln auf oder es wird über eine Verbandslösung das entsprechende Sicherheitspersonal aufgestellt. Auf jeden Fall brauchen wir eine gesetzliche Regelung, mit denen eben auch kleinere Wasserwerke als kritische Infrastrukturen eingestuft werden.
Über die digital verletzliche Wasserver- und Entsorgung in Deutschland berichtete Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Es war nicht das erste Mal, dass die Chefs großer Unternehmen zum Rapport im Parlament antreten mussten. In den Vereinigten Staaten hat das ja durchaus Tradition, dass sich die Abgeordneten selbst mit jenen Unternehmen befassen, von denen sie Verstöße gegen die Kartellgesetze oder unfaires Marktverhalten vermuten. Seit der Zerschlagung des damaligen Telefonmonopolisten AT&T durch das Justizministerium in den 1970er Jahren müssen vor allem große, marktbeherrschende Unternehmen immer wieder die Regierung und das Parlament fürchten. Diese Woche standen gleich vier Chefs großer IT-Unternehmen in Washington vor den Parlamentariern Rede und Antwort auf Fragen, die in Europa eigentlich schon seit Jahren gestellt werden. Nämlich, ob die IT-Giganten zu viel Macht entwickelt haben und diese auch unfair nutzen. Das Kreuzverhör selbst allerdings war ein Schauspiel, das für europäische Verhältnisse vielleicht ein Tick zu sehr nach Tribunal und zu wenig nach Sachaufklärung aussah. Aus den USA berichtet Markus Schuler.
Das Eingangsstatement von David Cicilline, Abgeordneter der Demokraten aus Rhode Island, gab den Ton für die gesamte mehr als fünfstündige Anhörung vor. Cicilline sagte, die Gründer der USA hätten sich nicht vor dem König verneigt. Genauso sollte man es nun auch mit den Kaisern der Online-Wirtschaft handhaben.
Our founders would not bow before a king. Nor should we bow before the emperors of the online economy.
Die Stoßrichtung der Politiker aus Washington war klar. Die vier Unternehmen seien zu groß geworden und kaum mehr kontrollierbar. Nochmals der Demokrat Cicilline.
Viele der Methoden der Tech-Unternehmen beschädigen unsere Wirtschaft. Sie verhindern Unternehmertum, zerstören Arbeitsplätze, verteuern Produkte. Einfach gesagt, sie haben zu viel Macht.
They have too much power.
Die Chefs der vier Tech-Unternehmen gaben sich hingegen betont bescheiden. Ihr Motto: Wir sind gar nicht gefährlich. Amazon-Chef Jeff Bezos erzählte, wie seine alleinstehende Mutter ihn großgezogen habe. Google-Chef Sundar Pichai berichtete, wie er in Indien ohne Computer aufgewachsen sei. Und Facebook-Chef Mark Zuckerberg sagte, er habe sein Firmenimperium aus dem Nichts aufgebaut. In der Anhörung gelang den Politikern aber dann etwas, was viele Beobachter nicht für möglich gehalten hatten. Sie haben die Vorstandsvorsitzenden in Bedrängnis gebracht. Ein Beispiel: Mark Zuckerberg, Mitgründer und Chef von Facebook, wurde gefragt, ob das Unternehmen Konkurrenten kopiere. Antwort Zuckerberg: Man habe sicherlich Funktionen adaptiert, so wie das andere Unternehmen eben auch machten. Replik der demokratischen Abgeordneten Pramila Jayapal: Ich habe nicht gefragt, was andere Unternehmen machen, sondern was sie machen.
Do you copy your competitors?
Congresswoman, we've certainly adapted features that others have led in, as have others copied and adapted features that
I'm not concerned about others. I'm just asking you, Mr. Zuckerberg.
Dieser Fragestil war nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Immer wieder ging es um Instagram, die Fotoplattform, die Facebook 2012 für $1 Milliarde aufgekauft hatte. Jerry Nadler, der Ausschussvorsitzende, fragte den Facebook-Chef:
In your own words,
Ihren eigenen Worten zufolge haben Sie Instagram aufgekauft, um einen Wettbewerber zu neutralisieren?
Antwort Zuckerberg.
Im Nachhinein mag das vielleicht so aussehen. Damals war nicht absehbar, dass Instagram die Größe erreichen würde, wie es sie heute erreicht hat.
Auch Amazon-Chef Jeff Bezos wurde mehrfach in die Mangel genommen. Häufig ging es um die Frage, wertet Amazon die Daten seiner Händler aus, die auf der Plattform des Konzerns Produkte verkaufen, um dann selbst eigene Produkte günstiger zu verkaufen. Bezos machte hier keine gute Figur.
What I can tell you is, we have a policy against using seller-specific data to aid our private label business, but I can't guarantee you that that policy has never been violated.
Man habe zwar eine Unternehmensrichtlinie, die genau das nicht erlaube, er könne aber nicht ausschließen, dass das nicht doch passiert sei. Google-Chef Sundar Pichai musste sich immer wieder anhören, sein Konzern benachteilige andere Unternehmen bei den Suchtrefferergebnissen. Und zwar dann, wenn andere Produkte eine zu mächtige Konkurrenz darstellten. Am besten kam noch Apple-Chef Tim Cook weg. In seiner Befragung ging es darum, ob Apple Entwickler anderer Apps in seiner Download-Plattform benachteilige und von ihnen zu hohe Verkaufsprovisionen verlange. Viele der Angriffe wehrten die Tech-Chefs ab, zu oft verwiesen sie aber auf Antworten, die sie nachreichen wollten.
Sie sind also noch Antworten schuldig geblieben, die Chefs von Amazon, Apple, Facebook und Google. Das jedenfalls berichtet Marco Schuler, der die Befragung für uns verfolgt hat. Mehr als 5 Stunden lang wurden ja die Chefs der 4 großen Technologieunternehmen verhört. Markus, was ist Ihnen denn besonders aufgefallen?
Also ich war überrascht, dass sich die US-Politiker besonders auf der demokratischen Seite sehr gut auf die Anhörung vorbereitet hatten. Sie haben dafür wohl Millionen interne Dokumente der 4 Unternehmen gesichtet, sowie auch viele Gespräche mit Firmen geführt, die sich über diese 4 Konzerne beklagt haben. Da ist im Laufe der Jahre wohl viel Belastendes zusammengekommen und wie wir gerade auch im Beitrag gehört haben, konnte zum Beispiel Amazon-Chef Jeff Bezos nicht ausschließen, dass in seinem Unternehmen doch Verkaufsdaten verwendet wurden, um dann selbst eigene Produkte gegen konkurrierende Händler anzubieten. Und das ist wiederum ein Beleg für die These der Politiker, dass diese Unternehmen einfach zu groß geworden sind, dass man sie nur noch schwer kontrollieren kann.
Im Fokus stand ja aber auch Google, das mit seiner Suchmaschine weltweit auf einen Marktanteil von mehr als 90% kommt.
Ja, hier ging es vor allem um die Frage, ob Google in seinen Suchtrefferanzeigen die eigenen Dienste und Angebote bevorzuge und dadurch andere Unternehmen benachteilige. Der Vorsitzende der Anhörung Cicilline meinte, je mehr Google zum Gatekeeper für das Internet geworden sei, umso mehr habe es seine Macht in den vergangenen 20 Jahren missbraucht. Unter anderem wurde als Beispiel angeführt, dass Google die Kommentardaten der Bewertungsplattform Yelp schlichtweg kopiert habe und das deutlich kleinere Unternehmen im Ranking herabgestuft habe. Google-Chef Sundar Pichai, der machte da keine sonderlich gute Figur. Er war auch derjenige der Vorstandschefs, der am häufigsten auswich und sagte, er könne im Augenblick keine Antwort geben und man werde diese nachreichen.
Markus, reden wir noch über Mark Zuckerberg. Der trat ja vor dem Repräsentantenhaus nicht das erste Mal auf.
Ja, der 36-Jährige ist quasi schon ein alter Hase, weil er schon einige Male nach Washington zitiert wurde. Auch wenn er sich anfangs bescheiden gab, wirkte er sehr arrogant. Das hat ihm geschadet. Vor allem wurde durch die Befragung deutlich, wie aggressiv sein Unternehmen in den vergangenen Jahren vorgegangen ist, wenn es darum ging, Konkurrenten aus dem Weg zu räumen.
Und wie hat sich Apple-Chef Tim Cook geschlagen?
Der kam noch am besten weg. In seiner Befragung ging es darum, ob Apple Entwickler anderer Apps in seiner Download-Plattform benachteilige und von ihnen zu hohe Verkaufsprovisionen verlange.
Könnte man eigentlich bei der Befragung irgendwelche Unterschiede zwischen den beiden Parteien, den demokratischen und den republikanischen Abgeordneten, feststellen?
Die Demokraten, die konzentrierten sich bei ihren Fragen auf das Thema Wettbewerbsverstöße, auf das Thema Marktbehinderung und versuchten herauszuarbeiten, dass eben die Größe der Konzerne der Wirtschaft mittlerweile zumindest in den USA mehr schade als nutze. Bei den Republikanern ging es eher um ein älteres Thema, nämlich, dass die Tech-Unternehmen alle politisch linksorientiert seien und sie angeblich konservative Meinungen unterdrücken würden.
Wie geht es nun weiter? Was folgt jetzt nach dieser Anhörung, Markus?
Zunächst sind in den USA erst einmal Präsidentschaftswahlen am 3. November und dann muss man sehen, wann die Parlamentarier da mit ihren Ermittlungen weitermachen. Ich glaube, das wird erst im nächsten Jahr der Fall sein. Allerdings, das US-Justizministerium hat ebenfalls ein Wettbewerbsverfahren gegen die Tech-Unternehmen angestrengt. Auch von dort wird ermittelt, gemeinsam mit vielen Staatsanwaltschaften in den einzelnen Bundesstaaten übrigens. Also die Luft für die vier großen Tech-Konzerne, die dürfte langsam dünner werden.
Über die Befragung von IT-Unternehmenschefs diese Woche im amerikanischen Repräsentantenhaus berichtete Markus Schuler. Danke.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 27.00.
Wir in Bayern sind ein erdiges Volk. Wenn wir zum Beispiel Holz hacken, da kommt es einmal zu einem Schweißausbruch. Das heißt, wir schwaseln dann ein bisschen oder gehen wir wieder im Biergarten und das ist alles wieder in Ordnung. Aber wenn ein Roboter schwaselt, ist es schon ein bisschen seltsam und ich komme an dem Wochenende wie immer die Freitreppe in die Roboterhalle runter und sehe, wie die Angie ihren chirurgischen Mund-Nasen-Schutz aufhat. Das ist gefährlich, wenn sie den aufhat. Normalerweise hat sie einen anderen auf. Irgendwas da unten stinkt und die Angie sagt, es ist der Roboter Haffinger. Sie hat schon alles probiert, abgestaubt und neu gestartet, aber der Haffinger sendet einen Schweißgeruch aus, das ist nicht mehr zum Aushalten. Den Haffinger selber kann man nicht fragen, was los ist, weil er nämlich ein 8-Bit-Roboter ist. Und 8-Bit ist in der heutigen Zeit, wo wir 128-Bit und so weiter haben, ist schon ein bisschen Schnee von gestern. Also Haffinger, warum stinkst du so? Führt zu keiner Antwort. Also sprechen wir mit dem Roboter. Robert, das ist unser Lieblingsroboter. Ein fauler Hund, aber wirklich ein netter Kerl. Sagen wir, Robert, warum stinkt denn der Haffinger so? Und der Robert, der immer Hochdeutsch spricht, sagt, hier stinkt gar nichts, es riecht delikat. Gehen Sie doch ein bisschen näher an den Haffinger ran und messen Sie ihn einmal aus. Der hat nämlich nicht mehr 8-Bit, sondern 1 zu viel. Und da kommt der Geruch her. Schaut einer an, was der Robert alles weiß. Das Schwurzeln vom Haffinger ist so impertinent, weil er ein zusätzliches Bit gebrütet hat. Haffinger, hast du 9-Bit oder 8-Bit? 9-Bit, sagt der Haffinger. Dazu ist er imstande. Und was wir an diesem wunderbaren Samstag erleben, mit diesem grässlichen Gestank, ist, dass die Angie und ich jetzt, sagen wir mal, flüchten vor dem Gestank nach hinten ins Kapuff, wo es den Kaffee gibt. Sehen wir, wie die Roboter alle auf den Haffinger zugingen. Abartig. Was alles ein Bit ausmacht.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Die Europäische Union hat auf Cyberattacken erstmals mit Sanktionen geantwortet. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Betroffen sind 6 mutmaßliche Hacker aus Russland und China. Hinzu kommen 2 Unternehmen aus China und Nordkorea sowie ein russisches Geheimdienstzentrum. Die Strafen sehen Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögen vor. 4 der Hacker sollen hinter einem Cyberangriff auf die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen in Den Haag stecken. Außerdem geht es um die Schadsoftware NotPetya, Attacken auf das ukrainische Stromnetz und Wirtschaftsspionage. Russland drohte gestern mit Maßnahmen gegen die Sanktionen. Chinas Regierung zeigte sich tief besorgt und wolle die Entwicklung genau verfolgen.
Der mutmaßliche Drahtzieher des Twitter-Hacks wurde festgenommen.
Es handelt sich um einen 17-Jährigen aus Florida. Die dortige Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, hinter einem Angriff auf Twitter-Konten prominenter Persönlichkeiten zu stecken. Zudem wurden ein 19-Jähriger und ein 22-Jähriger in Kalifornien als Komplizen identifiziert. Vor gut 2 Wochen wurden von 45 der Accounts Aufrufe getwittert, Bitcoin auf ein Konto zu überweisen. Die Täter haben damit über $100.000 erbeutet. Ermittler sollen ihnen auf die Schliche gekommen sein, indem sie die Bitcoin-Transaktionen nachverfolgten. Laut Twitter haben die Täter Mitarbeiter des sozialen Netzwerks am Telefon eingelullt und sind so an wichtige Zugangsdaten gekommen.
Die EU-Kommission will Europas Corona-Apps vernetzen.
Dafür hat sie sich an SAP und T-Systems gewandt. Die Softwareunternehmen sollen eine Plattform entwickeln, über die die nationalen Corona-Apps Daten austauschen können. Corona-Apps warnen Nutzer, wenn die sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Dank der Plattform soll das auch im europäischen Ausland möglich sein. Die deutsche App plagen derweil weiterhin Probleme mit der Hintergrundaktualisierung. Die Bundesregierung rät den mittlerweile über 16 Millionen Nutzern, das Programm täglich mindestens einmal auf ihren Smartphones zu öffnen.
Auch Amazon darf seine Internet-Satelliten ins All schicken.
Die US-Regierung hat dem Konzern grünes Licht für den Start von über 3.200 Satelliten gegeben. Bis Mitte 2026 muss mindestens die Hälfte davon den Orbit erreicht haben. Amazon will mit den Satelliten Kunden in verschiedenen Teilen der Erde mit Internet versorgen.
Informatiker wollen Computern eine Art Verständnis für Computerprogramme verleihen.
Das System von Intel, dem MIT und dem Georgia Tech ermittelt zunächst, was ein Programmcode macht. Es behandelt den Code in etwa so, wie Systeme zur Computerlinguistik natürliche Sprache analysieren. Dann sucht es nach anderen Computerprogrammen, die sozusagen dieselbe Bedeutung haben und vergleicht den Code damit. Daraus kann es Schlüsse über mögliche Fehler oder Ineffizienzen ziehen und Verbesserungsvorschläge machen.
Donald Trump will TikTok in den Vereinigten Staaten verbieten lassen.
Das sagte der US-Präsident gestern. Er wolle das Verbot noch heute per Dekret durchsetzen. TikTok ist eine vor allem bei Jugendlichen beliebte Videoplattform mit knapp 1 Milliarde Nutzern. Sie wurde von einem in China ansässigen Technologiekonzern entwickelt. US-Behörden hatten vor Trumps Ankündigung Bedenken geäußert, dass TikTok Nutzerdaten an die chinesische Regierung weitergibt. Die Plattform wies diese Vorwürfe zurück.
Die Internetgiganten scheinen gut durch die Corona-Krise zu kommen.
Beflügelt vom Online-Shopping stieg der Umsatz von Amazon im 2. Quartal um 40% im Vergleich zum Vorjahr. Den Gewinn konnte der Online-Versandhändler auf über 5 Milliarden Dollar verdoppeln. Apple erzielte mit über 11 Milliarden einen Gewinnzuwachs von 12%. Die Aktie legte gestern 6% zu, wodurch Apple zum weltweit wertvollsten Unternehmen aufstieg. Facebook, das mit Werbung sein Geld verdient, konnte seinen Umsatz zwar steigern, jedoch nicht so stark wie vor der Krise. Googles Mutterkonzern Alphabet vermeldete den ersten Umsatzschwund in seiner Geschichte. Es ging 8% nach unten. Auch der Gewinn fiel, jedoch nicht so stark wie befürchtet.
Sternzeit, 1. August. Die Schweiz im Asteroidengürtel. Um die Sonne laufen Hunderttausende von Asteroiden. Brocken aus Gestein, Metall und Eis, zwischen wenigen Metern und einigen hundert Kilometern groß. Nach der Entdeckung der ersten Objekte dieser Art wurden zunächst nur antike Götter für die Benennung ausgewählt. Irgendwann reichte das nicht mehr aus und inzwischen sind fast alle Namen möglich. Viele Entdecker verewigen ihre Heimat am Himmel. Austria und Germania, benannt von einem Wiener und einem Düsseldorfer Astronomen, laufen schon seit dem 19. Jahrhundert um die Sonne. Bemerkenswerterweise gibt es Helvetia im Sonnensystem erst seit 2002. Der Asteroid wurde von einem Amateurastronomen in Winterthur entdeckt. Sehr viel länger fliegen Lausanne, Luzerna, Basilea und Berna durch das All. Traditionell wurde für Asteroidennamen die weibliche lateinische Bezeichnung genommen. So gibt es auch Glarona, nach dem Kanton Glarus, aus dem der Entdecker Paul Wild stammt, ebenso wie der große Kosmologe Fritz Zwicky. Wild hat 1971 ein Objekt Appenzeller genannt. Just in dem Jahr, in dem eine Volksabstimmung das Frauenwahlrecht in der Schweiz einführte. Der Asteroid Zimmerwald trägt den Namen der Sternwarte in der Nähe Berns, von der aus er entdeckt wurde. Kurios ist Falpota, ein wenige Kilometer langes Bächlein im Schweizer Jura, das den Sprung ins Weltall geschafft hat. Die Rhone fließt dagegen bisher nur auf der Erde. Auch Genf sucht man im Kosmos vergeblich. So gibt es noch einige Namensreserven für Schweizer Asteroidenjäger.
Dampfen statt Rauchen, helfen E-Zigaretten bei der Tabakentwöhnung? Das ist die Frage bei Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.